Apostelgeschichte. Kapitel 8 aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Apostelgeschichte. Kapitel 8 zeigt einen entscheidenden Wendepunkt, an dem sich das Evangelium über den auf Jerusalem und die Juden zentrierten Rahmen hinaus nach Samaria und zu den Heiden ausbreitet. Diese Ausbreitung ist keine Erfolgsgeschichte einer einfachen Missionsstrategie, sondern ein tatsächlicher historischer Bericht darüber, wie das bereits vollendete Evangelium aus Wasser und Geist die Grenzen von Abstammung, Religion und Kultur durchbricht. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 1 bis 4. Gottes Wirken, die Verfolgung des Glaubens als Mittel zur Ausbreitung zu nutzen. Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Es entstand aber an jenem Tage eine große Verfolgung wider die Versammlung, die in Jerusalem war, und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Versammlung, indem er der Reihe nach in die Häuser ging, und er schleppte sowohl Männer als Weiber fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 1 bis 4 behandelt die Szene, in der nach dem Märtyrertod des Stephanus eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem hereinbrach und, mit Ausnahme der Apostel, alle in die gesamten Gebiete von Judäa und Samaria zerstreut wurden. Die Bibel bezeugt, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Dies zeigt, dass das Evangelium selbst inmitten der Krise der Verfolgung nicht zum Stillstand kommt, sondern sich vielmehr weiter ausbreitet. Der Grund dafür ist, dass es sich bei dem, was sie predigten, nicht um bloße Moralvorstellungen oder Systeme handelte, sondern um das Ereignis der vollendeten Errettung, das die Sünden der Menschheit durch die Taufe Jesu übertragen und am Kreuz gerichtet wurden, sodass das Problem aller Sünden ein Ende gefunden hat. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 5 bis 8. Die Freude der Errettung, die das Land der Feindschaft durch das über Samaria gekommene Evangelium erreichte. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Und die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn von vielen, welche unreine Geister hatten, fuhren sie aus, mit lauter Stimme schreiend, und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt, und es war eine große Freude in jener Stadt. Philippus geht in die Stadt Samaria hinab und predigt den Menschen Christus. Samaria war ein Land der Feindschaft, das von den Juden in religiöser und ethnischer Hinsicht völlig gemieden wurde. Doch als viele Menschen zum Glauben kamen, nachdem sie das von Philippus gepredigte Evangelium gehört hatten, berichtet die Bibel, dass es eine große Freude in jener Stadt gab. Diese Freude entstand nicht einfach nur durch die Heilung von Krankheiten oder durch Wunder, sondern war das Ergebnis der Lebendigkeit, die aufkam, als sie erkannten, dass das Evangelium aus Wasser und Geist, welches besagt, dass die Sündenvergebung vollendet ist, gleichermaßen auch für sie galt. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 9 bis 13. Simons Missverständnis, eine Warnung bezüglich des Wesens des Evangeliums, nicht der Macht. Ein gewisser Mann aber, mit Namen Simon, befand sich vorher in der Stadt, der Zauberei trieb und das Volk von Samaria außer sich brachte, indem er von sich selbst sagte, dass er etwas Großes sei, welchem alle, vom Kleinen bis zum Großen, anhingen, indem sie sagten, dieser ist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit den Zaubereien außer sich gebracht hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reiche Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Weiber. Aber auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus, und als er die Zeichen und großen Wunder sah, welche geschahen, geriet er außer sich. Simon, der Zauberer, ist überwältigt, als er die Zeichen und die große Kraft sieht, die Philippus wirkt, und nachdem er getauft wurde, folgt er Philippus von ganzem Herzen. Simons Problem lag jedoch darin, dass er lediglich auf die Kraft des Heiligen Geistes an sich reagierte, anstatt auf die Gewissheit der Sündenvergebung, welche das eigentliche Wesen des Evangeliums ist. Obwohl er die Taufe empfing, missverstand er den Heiligen Geist als ein Mittel zur Erweiterung seiner eigenen Macht. Der Vorfall mit Simon ist eine Warnung, dass das Evangelium aus Wasser und Geist ein Dienst ist, der die Sünde zunächst für immer beendet, bevor irgendeine Kraft verliehen wird. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 14 bis 17. Das Herabkommen des Heiligen Geistes in Samaria, dasselbe Evangelium und apostolische Einheit. Als aber die Apostel, welche in Jerusalem waren, gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, welche, als sie hinabgekommen waren, für die beteten, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch nicht auf einen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. Die Apostel in Jerusalem hören, dass auch Samaria das Wort Gottes angenommen hat, und senden Petrus und Johannes. Erst als sie für die samaritanischen Gläubigen beten und ihnen die Hände auflegen, kommt der Heilige Geist auf sie herab. Dies bedeutete nicht, dass sich das Herabkommen des Heiligen Geistes verzögert hätte, sondern es war Gottes Fürsorge, um öffentlich die Tatsache zu bestätigen, dass für Juden und Samariter gleichermaßen die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, auf ihn übertragen wurden, so dass das Gericht über die Sünde am Kreuz endete und dass derselbe Heilige Geist auf sie herabkommt. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 18 bis 24. Die Ablehnung des Verkaufs von Gaben, Gottes Gabe, die nicht mit Geld gekauft werden kann. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, bot er ihnen Geld an und sagte, Gebet auch mir diese Gewalt, auf das, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Los an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du in Galle der Bitterkeit und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, Bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Als Simon sieht, dass der Heilige Geist durch das Handauflegen der Apostel gegeben wird, bietet er ihnen Geld an und bittet, Gebet auch mir diese Gewalt auf das, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Daraufhin weist Petrus ihn streng zurecht und sagt, Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Der Grund dafür ist, dass der Heilige Geist kein Gegenstand menschlicher Belohnung oder geschäftlicher Transaktionen ist, sondern Gottes Gabe, die jenen unentgeltlich gegeben wird, deren Sündenvergebung bereits vollendet ist, und er ist der Geist des Zeugnisses. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 26 bis 40. Der äthiopische Kämmerer, ein unmittelbares Bekenntnis durch das Evangelium aus Wasser und Geist. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, Stehe auf und geh gegen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Derselbe ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandaze, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaias. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaias lesen und sprach, verstehst du auch, was du liesest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, welche er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, also tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dieses? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und, anfangend von dieser Schrift, verkündigte er ihm das Evangelium von Jesu. Als sie aber auf dem Wege fortzogen, kamen sie an ein gewisses Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er hieß den Wagen halten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber wurde zu Asdod gefunden, und indem er hindurchzog, verkündigte er das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Unter der Führung des Heiligen Geistes begegnet Philippus dem äthiopischen Kämmerer. Der Kämmerer las Jesaja 53, kannte jedoch dessen Gegenstand nicht, und Philippus, von dieser Schriftstelle ausgehend, lehrt ihn über Jesus und verkündigt das Evangelium. Philippus erklärte klar die Tatsache, dass Jesus vor dem Leiden am Kreuz die Sünden der Welt durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich übertragen bekam. Dementsprechend fragt der Kämmerer, als er auf dem Weg an einen Ort mit Wasser kommt, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Hier ist die Taufe keine Bedingung, um Sünden abzuwaschen, sondern der Kämmerer empfing sie als ein Zeichen des Glaubens, indem er an das bereits vollendete Evangelium aus Wasser und Geist glaubte, und der Kämmerer zieht mit großer Freude seines Weges. Zusammenfassend bezeugt Apostelgeschichte Kapitel 8 den Prozess, wie sich das Evangelium aus Wasser und Geist ausbreitet, die Verfolgung durchbricht und die Grenzen von Nationen und Schichten niederreißt. Der Heilige Geist ist kein Werkzeug der Macht, sondern derjenige, der die vollendete Errettung garantiert, und die Taufe ist ein heiliges Bekenntnis der bereits vollendeten Hinwegnahme der Sünde. Weil die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, auf den Leib Jesu übertragen und am Kreuz ewiglich getilgt wurden, fließt das Evangelium unaufhörlich über Samaria hinaus bis an die Enden der Erde. Eine Predigt von Paul C. Jong. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 1 bis 40, beinhaltet den dynamischen Prozess, wie sich das Evangelium zu den Nationen ausbreitet, als die Gemeinde aufgrund von Verfolgung in alle Richtungen zerstreut wurde. Doch in seinem Zentrum steht stets die wesentliche Frage, ob das eine Evangelium präzise verkündigt wurde. Wenn wir dieses Kapitel aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachten, an das wir glauben, können wir hier erkennen, dass Apostelgeschichte Kapitel 8 ein sehr wichtiges Kapitel ist. Es zeigt, wie die Präzision des Evangeliums und das Zeugnis des Heiligen Geistes zu einer Einheit verschmelzen und wirken, was weit über eine einfache Erfolgsgeschichte der Evangelisation hinausgeht. Nach dem Märtyrertod des Stephanus erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem, und mit Ausnahme der Apostel wurden alle in die Gebiete von Judäa und Samaria zerstreut. Doch diejenigen, die zerstreut waren, gingen überall hin und verkündigten das Wort des Evangeliums. Der wichtige Punkt hierbei ist die Tatsache, dass, obwohl sich das Umfeld geändert haben mag, der Inhalt des Evangeliums, das sie predigten, niemals verwässert wurde. Die Heiligen verkündigten kompromisslos nicht bloßen Trost oder ethische Lehren, sondern die Wahrheit, dass Jesus Christus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er im Jordan getauft wurde und die Errettung vollendete, indem er das Gericht für diese Sünden am Kreuz empfing. Als Philippus in die Stadt Samaria hinabging und den Menschen Christus predigte, geschahen viele Zeichen, und es gab eine große Freude in jener Stadt. Die Quelle dieser Freude lag nicht in den übernatürlichen Phänomenen der Heilung von Krankheiten oder der Austreibung von Dämonen, sondern entsprang der Gewissheit des Evangeliums, dass das Sündenproblem grundlegend gelöst war. Die Wirkung körperlicher Heilung mag mit der Zeit wieder nachlassen, aber das Evangelium der Sündenvergebung, das durch Jesu Taufe und Blut vollendet wurde, macht die menschliche Seele ewiglich frei und schenkt wahren Frieden, der in keiner Situation erschüttert wird. Andererseits glaubte Simon, der Zauberer, zwar und wurde getauft, nachdem er die Zeichen des Philippus gesehen hatte, als er jedoch sah, dass der Heilige Geist durch das Handauflegen der Apostel herabkam, bot er Geld an und flehte: Gebet auch mir diese Gewalt, auf das, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Petrus wies ihn streng zurecht und sagte: Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei, und stellte fest, dass sein Herz vor Gott nicht aufrichtig war. Simons Problem lag darin, dass er den Heiligen Geist als ein Werkzeug oder eine Macht missverstand, um seine eigenen Begierden zu befriedigen. Der Heilige Geist kommt nicht für die Gier eines Menschen, in dem die Sünde verbleibt, sondern er kommt einzig und allein, um jenen die Wahrheit zu bestätigen, die an das Evangelium glauben, dass die Sünde durch den Dienst Jesu beendet wurde. Als nun die Apostel, die in Jerusalem waren, hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, und als diese hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Dann legten die beiden Apostel ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. Dies ist ein Ereignis, bei dem der Heilige Geist öffentlich bestätigte, dass das Evangelium, an das die Samariter glaubten, mit dem Evangelium aus Wasser und Geist identisch war, das von den Aposteln gepredigt wurde. Die Gegenwart des Heiligen Geistes fügt keine neue Methode der Errettung hinzu, sondern ist ein Werk der Versiegelung in den Herzen aller Gläubigen, dass das bereits verkündigte Evangelium aus Wasser und Blut die wahre Wahrheit ist, die von Gott kommt. Ein Engel des Herrn befahl Philippus, aufzustehen und gegen Süden auf den Weg zu gehen, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Dort war eine Wüste. Der Grund, warum Gott Philippus den Schauplatz der großen Erweckung verlassen ließ und ihn in die Wüste sandte, war, das präzise Evangelium einer einzigen Seele zu predigen, einem Kämmerer der Kandake, der Königin der Äthiopier. Der Kämmerer fuhr auf seinem Wagen und las die Schriften des Propheten Jesaja, aber er wusste nicht, auf wen sich das Wort bezog, das er las. Dies zeigt, dass der Akt des Bibellesens an sich keine Errettung garantiert, sondern dass sich die Tür des Lebens erst öffnet, wenn man den Dienst Jesu Christi präzise erkennt. Da tat Philippus seinen Mund auf, und von dieser Schriftstelle ausgehend verkündigte er ihm Jesus, und der Kämmerer erkannte, dass Jesus, obwohl er wie ein Lamm zur Schlachtung geführt wurde, in Wirklichkeit derjenige war, der alle Sünden der Welt übernahm, indem er von Johannes getauft wurde, und derjenige, der die Strafe für diese Sünden an unserer Stelle am Kreuz empfing. Als der Kämmerer dieses präzise Evangelium hörte und auf dem Weg weiterzog, kam er an einen Ort mit Wasser und bat um die Taufe, indem er sagte: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Diese Taufe war keine Bedingung, um Sünde abzuwaschen, sondern ein Zeichen des Glaubens, mit dem er bekannte, dass er die Sündenvergebung bereits durch Jesu Taufe und das Blut am Kreuz erlangt hatte, und der Kämmerer konnte mit Freuden seines Weges ziehen. Apostelgeschichte, Kapitel 8, weckt in uns das Bewusstsein für die Tatsache, dass die Präzision des verkündigten Inhalts viel wichtiger ist als der Ort, an dem das Evangelium gepredigt wird. Der Heilige Geist ist nicht derjenige, der kommt, um mysteriöse Erfahrungen zu vermitteln, sondern er wirkt, um zu bezeugen, dass das Evangelium aus Wasser und Geist die Wahrheit ist. Die Taufe Jesu Christi, das Kreuz und das Zeugnis des Heiligen Geistes, die Philippus der Menge in der Stadt oder einer einzigen Seele in der Wüste beständig predigte, gelten für uns heute gleichermaßen. Wo immer dieses Evangelium korrekt verkündigt wird, verschwindet menschliche religiöse Anstrengung und wird mit der wahren Freiheit und der Freude des Lebens, die Gott schenkt, erfüllt. Basierend auf den Worten aus Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 14 bis 25, aus der Perspektive des von Paul C. Jong gepredigten Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet. Das Wort aus Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 14 bis 25, ist ein Text, in dem die Grenzlinie zwischen wahrem und falschem Glauben inmitten der Erweckung in Samaria deutlich offenbart wird. Wenn wir dieses Wort aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist lesen, das wir glauben und predigen, liegt der Schwerpunkt des Textes hier nicht einfach auf der Methode, die Gaben des Heiligen Geistes zu empfangen, sondern darauf, zu wem und warum der Heilige Geist kommt. Und es warnt eindringlich davor, wie der Glaube augenblicklich verzerrt werden kann, wenn die Präzision des Evangeliums zusammenbricht. Der Grund, warum die Apostel in Jerusalem Petrus und Johannes sandten, nachdem sie gehört hatten, dass die Samariter das Wort Gottes durch Philippus Evangelisation angenommen hatten, war, ihre Einheit in demselben Evangelium zu bestätigen, damit die samaritanische Gemeinde nicht auf einem anderen Evangelium stünde. Dass der Heilige Geist kam, als die Apostel ihnen die Hände auflegten, geschah nicht, weil ihre Errettung unvollständig gewesen wäre, sondern es war ein Ereignis, bei dem die Tatsache, dass dasselbe Evangelium aus Wasser und Geist wahr ist, durch apostolisches Zeugnis öffentlich bestätigt wurde. Der Heilige Geist bezeugt stets die Errettung, die durch den Dienst des Wassers, welcher die Taufe Jesu Christi ist, und das Blut am Kreuz vollendet wurde, und er ist das Siegel Gottes, das die Wahrhaftigkeit des bereits vollbrachten Evangeliums in unseren Herzen versiegelt. Als Simon, der Zauberer, sah, dass der Heilige Geist gegeben wurde, bot er Geld an und flehte: Gebet auch mir diese Gewalt, auf das, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 19, in dem Versuch, diese Macht zu kaufen. Er hatte bereits geglaubt und sogar die Taufe empfangen, aber er missverstand den Heiligen Geist völlig, nicht als Gott selbst, sondern als eine Kraft, die Menschen besitzen und nutzen können. Innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist ist der Heilige Geist niemals ein Gegenstand des Besitzes oder eines Handels, sondern er ist der souveräne Zeuge, der einzig und allein kommt, um die Wahrheit in den Herzen derer zu bestätigen, die an die Tatsache glauben, dass die Sünden durch Jesu Taufe auf ihn übertragen wurden und das Gericht durch das Kreuz beendet wurde. Petrus wies ihn streng zurecht und sagte: Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Los an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 20 bis 21. Hier bezieht sich die Gabe Gottes nicht auf eine Gnadengabe, sondern auf die Errettung selbst. Und weil die Errettung durch den Dienst Jesu Christi bereits vollendet und gegeben wurde, kann sie niemals zu einem Handelsobjekt werden. Der Heilige Geist degradiert das Evangelium nicht zu einem Werkzeug zur Erfüllung menschlicher Begierden, sondern er spielt vielmehr die Rolle, das heilige Gewicht und den absoluten Maßstab des Evangeliums zu offenbaren. Die Buße, zu der Petrus drängte, war auch keine einfache emotionale Reue, sondern die Forderung, die Richtung des Glaubens grundlegend zu ändern, wie das Wort sagt: Tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 22. Simons Problem bestand darin, die Errettung nicht als Gottes vollbrachtes Werk anzunehmen, sondern sie als etwas zu betrachten, das er erwerben und nutzen konnte. Und die wahre Buße, von der im Evangelium aus Wasser und Geist gesprochen wird, ist die Abkehr von einem egozentrischen Glauben und die Rückkehr zu der vollkommenen Errettung, die Gott bereits vollbracht hat. Simon, von Furcht ergriffen, bat: Bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 24. Aber die Bibel überlässt es dem Leser als Frage, ob er dem Evangelium wirklich gehorsam war. Die beiden Apostel kehrten, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt und gepredigt hatten, nach Jerusalem zurück und verkündigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Was die Apostel zurückließen, war keine Geschichte über mysteriöse Erfahrung, sondern einzig und allein das Zeugnis des Wortes, das den Beweis des Wassers, des Blutes und des Heiligen Geistes enthält. Der Heilige Geist wirkt immer mit dem geschriebenen Wort zusammen und unterstützt niemals menschlichen Eifer, der vom Wort abweicht, weil der Glaube, wenn das Evangelium nicht klar ist, augenblicklich zu einem Handel mit Macht verkommt, müssen wir demütig auf der Wahrheit stehen, dass Jesus Christus am Jordan unsere Sünden auf sich nahm, am Kreuz das Gericht empfing und der Heilige Geist diese Tatsache bestätigt. Letztendlich lehrt uns Apostelgeschichte Kapitel 8, Verse 14 bis 25, dass wir den Heiligen Geist als einen Zeugen empfangen müssen, nicht als eine Kraft, und das Evangelium als die von Gott vollendete Wahrheit glauben müssen, nicht als ein Werkzeug zur Befriedigung menschlicher Begierden. Ein Glaube, der fest auf dem Evangelium aus Wasser und Geist steht, ist ein Leben, das dem Willen Gottes gehorcht und unter dem souveränen Wirken des Heiligen Geistes ruht, anstatt nach Macht zu begehren. Dies ist die Reinheit des Evangeliums, die die Apostel unter Einsatz ihres Lebens beschützten, und das Wesen des Glaubens, das wir heute wiederherstellen müssen. Fragen und Antworten aus Apostelgeschichte Kapitel 8. Erste Frage: Die Gemeinde Gottes wird von weltlichen, religiösen Menschen verfolgt. Ist es richtig, uns auch in solchen Situationen anzustrengen, das Evangelium von Wasser und Geist zu predigen? Die Bibel betrachtet es nicht als seltsam, dass die Gemeinde Gottes von der Welt verfolgt wird, insbesondere von Menschen innerhalb religiöser Strukturen. Jesus selbst wurde von religiösen Führern abgelehnt, und auch die Apostel erlebten den größten Widerstand innerhalb des jüdischen Religionssystems. Daher ist die bloße Tatsache, dass man während der Verkündigung des Evangeliums Verfolgung erfährt, kein Beweis für ein Fehlverhalten. Vielmehr zeigt die Bibel, dass Konflikte entstehen können, wenn die Wahrheit mit bestehenden religiösen Rahmenbedingungen kollidiert. Jesus sagte seinen Jüngern im Voraus, dass sie in der Welt Trübsal erleiden würden. Er sagte auch: Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten. Dies ist keine Aussage, die das Leiden an sich verherrlicht, sondern eine Erklärung, dass der Konflikt, den man wegen des Evangeliums erlebt, nicht bedeutet, dass man von Gott verlassen ist. In der Apostelgeschichte hörten die Jünger auch nach Schlägen nicht auf, das Evangelium zu verkündigen. Sie dachten nicht, dass der Wert des Evangeliums durch Leiden gemindert würde. Gleichzeitig empfiehlt die Bibel jedoch keine Rücksichtslosigkeit oder unnötige Zusammenstöße. Sie besagt, dass die Haltung bei der Verkündigung des Evangeliums stets von Sanftmut und Furcht geprägt sein sollte. Die Wahrheit muss klar ausgesprochen werden, aber die Haltung gegenüber den Menschen muss demütig sein. Provokant zu handeln, um Verfolgung heraufzubeschwören, ist keine biblische Haltung. Es ist jedoch auch nicht richtig, den Kern des Evangeliums zu verwässern oder zu schweigen, um Verfolgung zu vermeiden. Das Entscheidende ist die Ausrichtung. Die Gemeinde Gottes muss dem Willen Gottes Vorrang vor menschlicher Anerkennung geben. Wenn wir aus Angst vor Verfolgung aufhören, das Evangelium zu verkündigen, kann der Existenzgrund der Gemeinde geschwächt werden. Die Gemeinde ist keine Organisation, die mit der Welt konkurriert, sondern eine Gemeinschaft, welche die Botschaft der Rettung überbringt. Daher darf das Wesentliche der Evangeliumsverkündigung nicht aufgegeben werden, selbst wenn die Situation schwierig ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es nicht mit dem Tenor der Bibel übereinstimmt, die Verkündigung des Evangeliums aufgrund von Verfolgung einzustellen. Wir müssen lediglich mit Weisheit und Urteilsvermögen voranschreiten und dabei sowohl Liebe als auch Freimut besitzen. Das Evangelium in einer Haltung zu verkündigen, die keine unnötigen Konflikte schafft ohne dabei die Wahrheit zu kompromittieren, ist der richtige Weg. Leiden kann den Wert des Evangeliums nicht schwächen, und Gott vollendet seinen Willen selbst inmitten davon. Zweite Frage: Braucht die Gemeinde Diener Gottes, die ihr Leben vollständig der Verkündigung des Evangeliums von Wasser und Geist widmen? Wenn die Gemeinde eine Gemeinschaft ist, die das Evangelium von Wasser und Geist verkündigt, braucht sie in ihrer Mitte Menschen, die sich für das Evangelium hingeben. Betrachtet man den Verlauf der Bibel, so hat Gott stets Menschen erweckt, denen er das Evangelium anvertrauen konnte. Als Jesus seine Jünger berief, rief er sie nicht als bloße Unterstützer, sondern als Menschen, die die Richtung ihres Lebens für das Evangelium änderten. Auch der Apostel Paulus bekennt, dass er sein Lebensziel auf die Verkündigung des Evangeliums ausgerichtet hat. Dies ist keine Heldengeschichte einiger weniger Auserwählter, sondern ein Beispiel, das zeigt, wie wertvoll das Evangelium ist. Der Ausdruck »sich vollständig widmen« bedeutet jedoch nicht menschlichen Eifer oder extremes Opfer. Gott rettet zuerst aus Gnade und bewirkt, dass Hingabe als Antwort auf diese Gnade hervorkommt. Ein erzwungener Entschluss oder eine Hingabe, um die eigene Gerechtigkeit aufzurichten, hält nicht lange an. Wahre Hingabe entspringt der Überzeugung des Evangeliums. Wenn der Glaube, dass der Dienst Jesu vollkommen ist, klar ist, verspürt ein Mensch von Natur aus den Wunsch, seine Zeit und sein Leben für dieses Evangelium einzusetzen. Es bedeutet auch nicht, dass alle Heiligen sich auf die gleiche Weise hingeben müssen. Einige dienen dem Evangelium als Vollzeitdiener, andere an ihren Arbeitsplätzen und in ihren Familien und wieder andere mit materiellen Gütern und Gebeten. Da die Gemeinde ein Leib ist, sind die jedem Mitglied anvertrauten Rollen unterschiedlich. Die Gemeinsamkeit besteht jedoch darin, dass der Mittelpunkt nicht in der eigenen Ehre liegt, sondern in der Gerechtigkeit Gottes und dem Evangelium. Letztendlich braucht die Gemeinde Menschen, die sich für das Evangelium zur Verfügung stellen. Denn das Evangelium wird nicht automatisch verkündigt, es gefällt Gott, durch Menschen zu wirken. Diese Hingabe muss jedoch die Frucht der Gnade sein, kein Verdienst. Das Evangelium steht an erster Stelle und die Hingabe ist dessen Resultat. Wenn dies geschieht, wird die Gemeinde zu einer lebendigen Gemeinschaft, die den Willen Gottes offenbart und nicht zu einer menschlichen Organisation. Dritte Frage: Können Falsche mit Gläubigen innerhalb der Gemeinde Gottes vermischt sein? Die Bibel besagt nicht, dass innerhalb der Gemeinde Gottes nur diejenigen völlig abgesondert existieren, die wahrhaftig glauben. Vielmehr zeigt sie durch verschiedene Gleichnisse und Begebenheiten die Möglichkeit auf, dass wahre Gläubige und solche, die es nicht sind, innerhalb der Gemeinde miteinander vermischt sind. Im Gleichnis vom Unkraut sagte Jesus, dass der gute Same und das Unkraut zusammen auf einem Feld wachsen. Er sagte, man solle beides bis zur Ernte zusammen wachsen lassen, was impliziert, dass in der Kirchengeschichte wahrer Glaube und formeller Glaube für eine gewisse Zeit koexistieren können. Auch unter den 12 Jüngern befand sich Judas Iskariot. Äußerlich befand er sich in der Position eines Jüngers und besaß dasselbe äußere Erscheinungsbild wie die anderen, aber sein Innerstes war anders. Dies zeigt die Tatsache, dass eine bloße äußerliche Zugehörigkeit zur Gemeindegemeinschaft nicht bedeutet, dass sich alle im selben Glaubenszustand befinden. Auch in der Apostelgeschichte sind Fälle wie Hananias und Sapphira verzeichnet, die innerhalb der Gemeinschaft eine unaufrichtige Haltung zeigten. Auch der Apostel Paulus warnte davor, dass falsche Brüder in die Gemeinde eindringen und versuchen, das Evangelium zu verfälschen. Daher ist die Gemeinde kein Raum, in dem Sicherheit allein durch die Größe oder das äußere Erscheinungsbild der Versammlung garantiert wird. Das Zentrum des Evangeliums muss klar sein und es muss eine Unterscheidung durch das Wort stattfinden. Die Bibel besagt, dass sich im Laufe der Zeit der wahre Glaube und ein falscher Glaube durch ihre Früchte offenbaren. Der wichtige Punkt ist jedoch die Tatsache, dass die Autorität, Menschen endgültig auszusortieren, nicht bei den Menschen liegt. Das Werk, das Unkraut und den Weizen vollständig zu trennen, obliegt letztendlich Gott. Die Gemeinde muss wachsam sein und unterscheiden, aber sie darf die Gemeinschaft nicht durch voreilige Verurteilung zerstören. Gleichzeitig muss sie klar mit Lehren umgehen, die das Wesen des Evangeliums verwischen oder mit offensichtlichen Verfälschungen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Möglichkeit, dass Menschen mit falschem Glauben in die Gemeinde Gottes eingemischt sind, biblisch nicht geleugnet werden kann. Diese Realität zerstört jedoch nicht das Wesen der Gemeinde. Wahrer Glaube wird schließlich offenbart und Gott reinigt letztendlich seine Gemeinde. Während sie das Evangelium klar bewahrt, muss die Gemeinde die Gemeinschaft mit Geduld und Urteilsvermögen aufbauen, bis Gott alles offenbart. Vierte Frage. Gibt es auch heute noch solche, die wie Simon in Apostelgeschichte 8 versuchen, durch das Vollbringen von Zeichen und Wundern als Diener Gottes behandelt zu werden? Simon, der in Apostelgeschichte 8 auftritt, war eine Figur, die durch das Praktizieren von Magie in Samaria die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zog. Er wurde ein Mann mit großer Kraft genannt, und die Menschen hielten ihn sogar für die Kraft Gottes. Doch selbst nachdem er das von Philippus gepredigte Evangelium gehört und die Taufe empfangen hatte, war sein Innerstes nicht vollständig verändert. Als er sah, dass der Heilige Geist auf sie kam, wenn die Apostel ihnen die Hände auflegten, versuchte er, diese Macht mit Geld zu kaufen. Hierbei war sein Problem nicht die Macht an sich, sondern das Herz, das durch die Macht Status erlangen wollte. Petrus wies ihn zurecht und sagte: Dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Dies ist nicht einfach ein Hinweis auf einen Fehler, sondern ein Wort, das offenbart, dass der Kern seines Verständnisses des Evangeliums falsch war. Das Wirken des Heiligen Geistes und die Kraft Gottes sind weder Gegenstände einer Transaktion, noch sind sie Mittel, um menschliche Ehre zu etablieren. Äußerlich befand sich Simon in der Position eines Gläubigen, aber er konnte sein religiöses Verlangen nach Macht und Einfluss immer noch nicht ablegen. Dieser Vorfall erteilt auch heute noch eine wichtige Lektion. Nur weil Zeichen und Wunder geschehen, kann nicht der Schluss gezogen werden, dass sich die Person notwendigerweise im Willen Gottes befindet. Gott blickt eher auf das Innerste als auf die Zeichen. Jesus warnte auch davor, dass am letzten Tag viele Menschen sagen werden: Wir haben im Namen des Herrn Wunder getan, aber der Herr wird sie nach ihrem Innersten richten. Aber der Herr wird sie nach ihrem Innersten richten. Die Macht gehört Gott. Sie ist kein menschlicher Besitz. Der Kern des Evangeliums ist die Wegnahme der Sünde und die Gerechtigkeit Gottes. Einige Menschen versuchen jedoch, die Anerkennung der Menschen zu gewinnen, indem sie Macht und Erfahrung über das Evangelium stellen. In diesem Fall kann der Dienst zu einem Werkzeug korrumpiert werden, um menschlichen Ruhm zu etablieren, nicht die Herrlichkeit Gottes. Die Geschichte von Simon zeigt, wie leicht das religiöse Verlangen, das nach Macht giert, das Wesen des Evangeliums verwischen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Position eines Dieners Gottes keine Position ist, die durch Macht anerkannt wird, sondern die Position von jemandem, dessen Herz vor dem Evangelium aufrichtig ist. Gott schätzt die Aufrichtigkeit des Herzens und die Wahrheit mehr als äußerlich offenbarte Zeichen. Der Fall von Simon ist eine Warnung vor der Haltung, innerhalb der Gemeinde nach Macht und Ruhm zu streben, und zeigt deutlich, dass ein wahrer Dienst darauf ausgerichtet sein muss, die Gerechtigkeit Gottes und das Evangelium zu offenbaren.